Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Kian, mit dabei Philipp. Liebe Grüße erstmal an dich, Philipp.
Liebe Grüße zurück, mein Lieber. Hallo.
Wir haben heute ein wirklich brisantes Thema. Und zwar geht es um auf der Liste der Wirtschaftsskandale in Deutschland die Nummer 1. Es ist der größte Steuerbetrug jemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um den sogenannten Cum-Ex-Skandal, den viele wahrscheinlich so per Namen schon gehört haben. Ich würde sogar sagen, die meisten wissen gar nicht, worum es dabei geht. Das Interessante ist, dass jetzt vor kurzem nach 12 Jahren Arbeit die Chefermittlerin in dem Ganzen, die Frau Anne Brohilker, das Handtuch geschmissen hat. Sie hat aufgehört und diese Frau wurde oftmals in der Vergangenheit als der Grund, der Hauptgrund für das Nicht-Davonkommen großer Akteure in diesem Skandal genannt. Eine Frau, die richtig aufgeräumt hat mit ihrem Team, die jetzt aber plötzlich nicht mehr Erfolgschancen sieht, nicht mehr weiterarbeiten möchte und als auch teilweise mächtigste Staatsanwältin hier in diesem Fall einfach zurücktritt. Damit beschäftigen wir uns heute. Es ist wirklich eigentlich ein riesiges Thema. Wir versuchen da sehr spezifisch auf die jetzt neuesten Ereignisse, kurz auch worum es ging und was da gerade noch passiert, weil das Schlimmste daran, würde ich sagen, ist, dass das eigentlich noch so aktuell geschieht. Das heißt, die meisten großen Akteure sind nicht strafrechtlich belangt, auch nicht mit Namen genannt. Vieles davon passiert im Dunkeln. 12 bis 32 Milliarden Euro, die weggekommen sind von Steuerzahlern. Und das, was im Öffentlichen darauf passiert, ist sehr, sehr gering. Philipp, bevor wir aber zum Thema kommen, du warst in Hamburg. Wie war es da eigentlich?
Ja, danke. Ich war letzte Woche in Hamburg von Mittwoch bis Freitag und war dort bei einer Show namens Fair Talk eingeladen. Und da ging es darum, wie jetzt in den schweren Zeiten aktuell, was man tun kann, um nach wie vor als Unternehmer in Deutschland erfolgreich zu sein, welche Innovationen helfen, welches Mindset helfen, um auch in Zukunft hier in diesem Land erfolgreich zu sein. So, ich war einer der Gäste und diese Show, die ging irgendwann zu Ende, die ging über 2 Stunden, 2,5 Stunden Talkshow und ich bin danach noch 90 Minuten da gewesen, nur um Fotos zu machen. Autogramme hört sich jetzt so krass an, aber manche haben Bücher mitgebracht zum Unterschreiben, wollten sprechen und ganz viele Leute haben gesagt, also ich spreche von hunderten Leuten, die nur deswegen gekommen sind, die einen lieben Gruß an dich haben ausrichten lassen, die hätten dich dort auch gerne gesehen. Ich habe dir natürlich erzählt, dass der Kian, der kann nicht einfach mal kurz von Dubai in 5 Minuten rüber nach Hamburg kommen, aber es haben so viele Leute den Wunsch geäußert, dass wir auch mal vielleicht eine Lesung machen, einen öffentlichen Auftritt machen, irgendwie etwas, die würden sofort kommen. Ich war wirklich geflasht. Wie gesagt, ich stand weit über eine Stunde da, nur um Fotos zu machen mit Menschen, wie viele Menschen teilweise 480 Kilometer Anfahrtsweg hatten, nur um sich mein Geschwafel da abends reinzuziehen.
Super spannend, weil du kriegst das ja deutlich mehr mit als ich. Ich wurde letztens auch von einem netten Vater mit seinem Sohn angesprochen aus der Schweiz, die auch Podcast-Fans sind hier in Dubai, wird man auch ab und zu deutlich seltener als du erkannt, aber ja. Vielleicht machen wir da mal was in Zukunft zusammen.
Der Bedarf wäre auf jeden Fall da, also so viel kann ich schon mal sagen. Okay, starten wir direkt mal los. Es ist schon, also vielleicht blenden wir mal ganz kurz ein, um was es geht, um ein Interview mit Frau Brohilker, welches der WDR erst veröffentlicht hat.
Was ist Cum-Ex für Sie?
Eine Ungeheuerlichkeit in jeglicher Hinsicht. Wie viel Schaden entstanden ist, wie viele Personen involviert sind, wie schwer die Aufklärung ist.
Frau Brohilker, Sie sind Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal. Sie beschäftigen sich damit seit 2013, ermitteln mittlerweile gegen mehr als 1700 Beschuldigte. Und es sind die ersten rechtskräftigen Urteile gesprochen worden auf Basis Ihrer Ermittlungen. Trotz all dem haben Sie sich jetzt entschieden, die Staatsanwaltschaft zu verlassen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe in den letzten 10 Jahren, als ich mit den Cum-Ex-Ermittlungen schwerpunktmäßig beschäftigt war, bemerkt, wie schwer es ist, ausreichend Unterstützung für die Cum-Ex-Aufklärung zu bekommen. Und das lag jetzt nicht daran, dass Behörden oder die Politik das Thema nicht verstanden haben. Und es ist ja auch unmittelbar einleuchtend, dass bei diesen enormen Schäden, die da entstanden sind, die gehen ja wirklich in die Milliarden, eine effektive Strafverfolgung angezeigt ist und es sich auch lohnt, die Steuern wieder zurückzuholen. Trotzdem war und ist es so, dass es keine zentrale Zuständigkeit gibt, keine Bündelung von Ermittlungen. Es bleibt bei einer Zersplitterung der Zuständigkeiten. Und es war auch nicht so, dass die Politik da einen Schwerpunkt gesetzt hat.
Also um das für mich zu verstehen, Sie sagen, es gibt in Deutschland Defizite, die Strukturen sind nicht so, dass Sie es mit dieser Form von Finanzkriminalität aufnehmen können?
Ja, genau. Also ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz.
Frau Brohrhilker ist ja die Oberstaatsanwältin und die Chefermittlerin gewesen, die, und das ist das Krasse an der ganzen Sache, die darum gebeten hat, aus ihrem Beamtenstatus rausgenommen zu werden. Jetzt muss man ja wissen, wenn man verbeamtet ist, dann hat man ja eine gewisse Sicherheit. Der Staat kümmert sich quasi um seine Schäfchen. Damit sind natürlich nicht wir Bürger gemeint, sondern die Angestellten, die Staatsdiener, also die, die direkt dem Staat, dem Apparatus zuarbeiten. Und das ist, soll schon wohl überlegt sein, wenn man aus diesem Beamtenstatus rausgeht, weil man dann natürlich auch Ansprüche wie beispielsweise Rentenansprüche so nicht mehr bekommt. Es ist also ein sehr drastischer Schritt, den die Frau Brohrhilker da gegangen ist. Und das hat viele natürlich zum Aufhorchen gebracht, weil die Frau hat hingeschmissen, die hat gesagt, ich mache hier nicht mehr weiter, weil mir werden zu viele Steine bei den Ermittlungen in den Weg gelegt, sodass ich quasi nicht effektiv weiter ermitteln kann. Es wurde mehrmals versucht, sogar ihre Abteilung aufzulösen. Ja, also die Abteilung, die eigentlich aufklären sollte, was da passiert, sollte aufgelöst werden. Jetzt gibt's da natürlich verschiedene Theorien darüber. Bevor wir anfangen, Kian, sollten wir vielleicht einmal mal erklären, was ist denn überhaupt ein Cum-Ex-Geschäft? Vielleicht mal ganz simpel, das ist eine Methode zur Steuerhinterziehung. Ja? Und damit wird nicht der Staat per se hinterzogen. Der Staat ist ja eher im Verdacht, hier sogar mit involviert zu sein oder Teile des Staates, sondern die Bürger. Wir bezahlen die Steuer und die Leute, die Cum-Ex-Geschäfte angewendet haben, haben sich wiederum vom Staat unsere Steuern rückerstatten lassen, um dadurch Milliardenprofite zu generieren. Hier gibt es auch eine kurze Erläuterung, die blenden wir jetzt gerade mal ein.
Cum-Ex-Geschäfte waren Aktiengeschäfte, bei denen Anleger einmalig Steuern zahlten, sich aber mehrfach die Abgaben erstatten ließen. Das ging so. Händler verschoben untereinander die Wertpapiere, und zwar immer rund um den Stichtag, an dem Dividenden dafür ausgezahlt wurden. Einer bekam die Dividende, dafür wurden entsprechend Steuern einbehalten. Die ließ er sich später erstatten. Durch das verschachtelte System der Cum-Ex-Geschäfte kassierten aber auch andere Händler eine Rückzahlung. Über Jahre hinweg verlor der Fiskus dadurch Milliarden.
Genau, also Geld, was eigentlich in diesem Ausmaß in Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Straßen investiert werden sollte, wurde so ungemäß an Banken und andere Finanzakteure mehrfach ausgezahlt, die eigentlich gar keinen Anspruch darauf hatten. Und das, wie gesagt, in einem Ausmaß 12 Milliarden, sagt die Tagesschau, Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher, bis zu 30, 40 Milliarden Euros, die hier unrechtsmäßig ausgezahlt wurden. Und das Verrückteste an dem Ganzen, wie ich finde, ist, dass eben die größten Namen hier in dem Bereich, das Ausmaß, die beteiligten Akteure, es sind über 100 Banken und Finanzinstitute, die bekanntesten, die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Hamburger Privatbank, MM Warburg, aber auch internationale Player, JP Morgan, Barclays Bank, dass die meisten gar nicht bisher, und das ist ja schon, es streckt sich seit über 20 Jahren, nicht strafrechtlich belangt wurden. Obwohl dort extreme Bemühungen getroffen wurden. Und da spielt es einfach mit ein, dass jetzt hier die Hauptstaatsanwältin, die höchste Ermittlerin in dem Fall, sagt, sie tritt zurück.
Um das vielleicht noch mal ganz kurz aufzugliedern, Cum-Ex, Cum steht ja für davor und Ex quasi danach. Also man geht davor etwas ein, um danach etwas zurückzuerhalten. Daher das, der Name Cum-Ex-Geschäft. Und zwar geht es da um die Steuerrückerstattung für Dividendenzahlungen. Bei Dividendenzahlungen ist es in Deutschland so wie, also steuerlich gesehen so wie beispielsweise beim Erlösen von Aktiengewinnen. Man zahlt 25% darauf. Und also auf die Dividendenauszahlungen genauso. Und hier hat man durch ein ausgeklügeltes System versucht, schnell Käufe und Verkäufe kurz vor Dividendenauszahlungen von Unternehmen, also wenn ich beispielsweise in DAX-Unternehmen investiert habe oder in andere Unternehmen, es kam zu Dividendenausschüttungen, das ist immer der Anteil, der Gewinnanteil, den ich halte für die Anteile an Aktien. Das heißt, wenn ich 20 Aktien halte von dem Unternehmen X, dann bin ich ja Anteilseigner, echter Anteilseigner dieses Unternehmens. Und dieses Unternehmen vergütet mich dann mit einer Gewinnausschüttung, namentlich einer Dividende. Und damit haben die quasi durch ein ausgeklügeltes System es geschafft, sich die Steuern, die 25% Steuern, wieder rückerstatten zu lassen. Ja? Und das haben Banken oftmals untereinander aufgeteilt und haben dort Milliardengewinne gemacht. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, der Staat ist halt einfach, der hat es nicht gemerkt, das war ein ausgeklügeltes System und da ist nichts passiert, aber jetzt wird hart dagegen vorgegangen. Das Problem ist nur, dass es hier eben eine sehr klare und an sich auch sichtbare Verbindung gibt mit Teilen des Staates, man muss hier vorsichtig sein, wenn man sagt, mit Teilen des Staates, mit Personen, die heutzutage eine tragende Rolle spielen, namentlich unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich gehe mal hier ein bisschen näher drauf ein. Also seit 2021 ist das Vorgehen, die Art und Weise, was gemacht wurde, bei den Cum-Ex-Geschäften verboten. Eine der Banken, die in diese Geschäfte involviert war, eine Bank mit sehr alter Historie, kann ja jeder mal selber nachschauen, wer die Gebrüder Warburg waren. Die Hamburger Bank MM Warburg war in diese Machenschaften jahrelang verstrickt und betrog den Fiskus, also die deutschen Steuerzahler, um etliche Millionen. So, das ist festzustellen und das ist auch öffentlich alles. Das deutsche Finanzamt hat daraufhin mehrere Dutzend Millionen Euro von der Bank zurückgefordert und es gab den Warburg-Chef Christian Olearius, der daraufhin die Existenz der MM Warburg in Gefahr sah, wenn, also die Existenz war gefährdet, wenn sie die gesamte Summe der Steuerschulden hätten zurückbezahlen müssen. Und dann hat er sich an jemanden gewendet, den er als sehr einflussreich sah in dieser Situation. Und es ist der damalige Hamburger Oberbürgermeister gewesen, namentlich Olaf Scholz, unser heutiger Bundeskanzler. Und es kam da zu zwei Gesprächen mit Olaf Scholz. Und diese zwei Treffen zu diesen Gesprächen konnten aus dem Tagebuch von Herr Olearius abgeleitet werden. Und da gab es 2016 eine Razzia in seinen Räumlichkeiten. Dort hat man das Tagebuch entwendet und konnte dann sehen, okay, es kam hier zu zwei Unterredungen zwischen Olearius und Olaf Scholz. Man weiß nicht, was dort geredet wurde. Olaf Scholz ist ja, das ist ja ganz bekannt heutzutage, deswegen nennt man das Ganze ja auch Scholzen. Ja, also wenn man sich an nichts mehr erinnern kann, wenn man ständig sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung, meine Erinnerung verblasst, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wir blenden das gerade mal ein, wie er damals reagiert hat.
Wieder hat sich Scholz an vieles überhaupt nicht erinnert.
Herr Scholz erinnert sich nicht.
Er erinnert sich nicht.
Er habe keine Erinnerung.
Über 30 Fragen wurden gestellt. Viele davon hat er beantwortet mit
ich kann mich an nichts erinnern.
Also große Erinnerungslücken.
Die vielen, vielen Erinnerungslücken.
Die vielen, vielen Erinnerungslücken.
Die Erinnerungslücken, die sind nicht weniger geworden.
Die Erinnerungslücken, die er immer wieder hat, die ja fast zu einem Running Gag geworden sind.
Der Kanzler bleibt also dabei, er kann sich nicht erinnern.
Er hat seine ganz klare Verteidigungslinie gefahren, die ich kann mich nicht erinnern Linie.
Er könne sich auch eben nicht an jedes Gespräch erinnern.
Nicht mehr erinnern,
sagt er zumindest.
Jetzt ist aber ein vertrauliches Protokoll aus einer Sitzung des Finanzausschusses aufgetaucht, wo er sich dann doch erinnern konnte. Das war 2020. Auf diesen Widerspruch angesprochen, hat er auch da wieder gesagt, er könne sich an diese vertrauliche Sitzung nicht erinnern.
So, der Herr Olearius selber hat im Anschluss an diese Treffen zugegeben, es gab ja keine andere Möglichkeit mehr, dass es zu diesen Treffen kam. Und Olaf Scholz konnte sich daran selbst auch nicht mehr erinnern, also an gar nichts mehr. Ja. Und das Erstaunliche ist, dass das Finanzamt, obwohl man ja hier klar war, dass das Finanzamt und damit die Bevölkerung betrogen worden ist durch diese Banken, weil die Banken wiederum Gelder kassiert haben, die vom deutschen Steuerzahler entnommen worden sind, hat das Finanzamt trotzdem der MM Warburg Bank kurz darauf satte 47 Millionen Euro Steuerschulden erlassen.
Absolut verrückt. Ich meine, es ist auch eine relativ eindeutige Sache, das verstehen vielleicht viele jetzt hier nicht, aber das Geld, da gab es keinen Anspruch drauf. Es ist glasklar, wenn du keinen Anspruch darauf hast und dir Geld vom Finanzamt holst, ist es illegal, wo dann die Anwälte von den verschiedenen Banken versuchen zu behaupten, nein, aber der Gesetzgeber hat uns das ja mittels Lücken erlaubt. Interessant in der Timeline ist auch, wie gesagt, weil sich das über 20, fast schon 30 Jahre zurücksteckt, dass es 2002 einen Gesetzesvorschlag seitens der Banken gab, die das Ganze im Land unterbinden sollte, damit aber die Lücke offen gelassen hat, dass ausländische Banken weiterhin betreiben können, was dann genau so ins Gesetz übernommen wurde 2007. So, und jetzt was auch noch interessant ist, übrigens super ironisch, dass es aus Tagebucheinträgen hervorgeht an dieser Stelle, dass es tatsächlich Treffen gab, nachdem Scholz gesagt hat, gibt es nicht, ist, dass zudem auch noch aus den Tagebucheinträgen hervorgeht, dass im März 2016 Olearius zu Johannes Kahrs Kontakt aufnahm. Der war damals haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Seit den 80er Jahren einflussreicher SPD-Mann in Hamburg, die ihm da entweder zu dem Treffen direkt zu Olaf Scholz oder auch grundsätzlich dazu verholfen haben, dass das Finanzamt eben diese Rückforderung der 47 Millionen dann verjähren lassen hat. Und was auch interessant ist, und das ist ein Fakt, ist, dass die SPD Hamburg 2017 45.000 Euro von der Warburg Bank oder von deren Tochtergesellschaft als Spende erhalten hat und eben 2017 erneut das Hamburger Finanzamt die Warburg Bank vor ihren Steuerschulden erlassen wollte. Ich habe das mal überprüft, ist tatsächlich dann aber nicht mehr passiert und die Warburg Bank hat mittlerweile beim zweiten Mal bezahlt, klagt aber bereits zurück darauf ein und sagt, rechtsmäßig gehört Ihnen eigentlich das Geld.
Ja, und dieser gute Johannes Kahrs, der war ja auch vor ein paar Monaten in den Medien, denn es gab dann eine Hausdurchsuchung. Man muss hier aber auch dazu sagen, das ist ja alles Jahre später gekommen. Ja, also alle Beteiligten hatten Ewigkeiten Zeit, hier Dinge vorwegzunehmen, Beweise zu vernichten, weil die Mühlen der Justiz ja sehr langsam gemahlen hat, was wir ja wiederum von der Oberstaatsanwältin, die zurückgetreten ist, erfahren haben, die gesagt hatte, jahrelang hat sich hier nichts bewegt, man hat mir ständig von Seiten der Politik Steine in den Weg gelegt, damit, das ist jetzt natürlich eine Spekulation, hier möglichst alle Spuren verwischt werden konnten. Und trotzdem gab es eine Hausdurchsuchung bei Johannes Kahrs und man fand dort einen Schlüssel. Ja, und dieser Schlüssel hat zu einem Schließfach gepasst. Und in diesem Schließfach hat man ungefähr 215.000 Euro Bargeld gefunden. Ja. Ursprung des Geldes nach wie vor unbekannt. Olaf Scholz weiß natürlich wieder gar nichts. Wir blenden auch mal ganz kurz das Statement von Olaf Scholz selbst ein, als damals rauskam, dass die Steuererstattungen zur Warburg Bank gingen.
Ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt. Und in 7 Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann. Aber woran man sich erinnern kann, ist, wie man ist. Ich zum Beispiel bin so, dass es bei der Frage von Entscheidungen von Finanzämtern keine politische Intervention gibt. Die Frage ist nicht, ob wir uns treffen. Die Frage ist, wie wir innerlich eingestellt sind und ob wir uns davon beeindrucken lassen und beeinflussen lassen.
So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen und mit den Aussagen von der ehemaligen Oberstaatsanwältin und Chefermittlerin Frau Brohr-Hilke abgleichen. Sie sagte jetzt im Interview gegenüber dem WDR, ich zitiere mal, ich habe in den letzten 10 Jahren bemerkt, wie schwer es ist, ausreichend Unterstützung für die Cum-Ex-Aufklärung zu bekommen. Es war auch nicht so, dass die Politik da einen Schwerpunkt gesetzt hat. Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Das ist das, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, als auch die PKS, also die polizeiliche Kriminalitätsstatistik veröffentlicht wurde, haben wir Kian und ich ja genau das Gleiche gesagt. Da geht es aber um andere Delikte. Die Täter treffen in Deutschland auf eine sehr schwache Justiz. Ich lese aber mal weiter. Es bleibt beim Grundproblem, dass Täter mit viel Geld und Einfluss auf eine schwache Justiz treffen, die dem nicht Herr werden kann. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich meine, Kian, es ist ja nicht irgendwie, es wird ja oftmals jetzt gerade wieder AfD, Landesverräter oder Vaterlandsverräter werden sie genannt. Und man geht ja immer davon aus, man hat oftmals gesagt, die AfD, die ist eher Richtung Kapitalisten, die hilft den Großunternehmen. Und die SPD, das ist eine Volkspartei, das ist eine bürgernahe Partei, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die klüngelt natürlich nicht mit der Hochfinanz, schon gar nicht mit Bankern. Das sind ja eigentlich die, die sie bekämpft. Ja, das sind ja die Vorgaben. Und jetzt sehen wir aber, dass gerade SPD-Leute in Hamburg wiederum die sind, die, so wie es aussieht, ja, möglicherweise gewisse Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit die MM Warburg Bank ja die Summen, die sie hinterzogen hat, von den Bürgern weggenommen hat durch die Cum-Ex-Geschäfte, gar nicht zurückzahlen muss. Und das ist schon interessant. Ich finde es auch sehr interessant, dass scheinbar viele Leute sich damals trotz all den Informationen, die hier vorlagen, trotzdem dafür entschieden haben, aus freien Stücken bei der Wahl ihr Kreuz dann bei der SPD zu legen. Das sagt schon ja auch viel über die Psyche der Menschen aus, wenn man jemanden wählt, der nachweislich in mehrere der größten Finanzskandale in Deutschland involviert ist. Wir sprechen ja jetzt hier vom Cum-Ex-Skandal, aber wir haben ja genauso schon den Wirecard-Skandal beleuchtet, wo genauso Olaf Scholz sehr, sehr nah an dem Ganzen, an den Machenschaften dran war. Ja.
Als Gründe, warum sie zurückgetreten ist, außer ihren eigenen Aussagen jetzt hier, gibt es dann außerdem noch ein paar interessante Daten. Zum einen Widerstand aus eigenen Reihen. Dazu heißt es, in der Vergangenheit stieß Bräuhecker in der NMW-Justiz immer wieder auch auf Widerstände, etwa 2020, als sie im Verfahren der Hamburger Privatbank MM Warburg dem Verdacht nachging, ob Hamburger Finanzbeamte und SPD-Politiker der Bank 2016 geholfen haben, Cum-Ex-Beute zu behalten. Bräuhecker wollte durchsuchen, ein entsprechender Beschluss lag bereits bei der Amtsrichterin, doch Bräuhekers Vorgesetzte in der Staatsanwaltschaft stoppte den Vorgang. Also hier in Sachen Olaf Scholz und die Verbindung zur SPD. Dann außerdem gab es auch viel Misstrauen und Gegenwind dazu. Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen plante, Bräuhekers Abteilung aufzuspalten und ihr einen weiteren Hauptabteilungsleiter zur Seite zu stellen. Eine einzelne Führungskraft, so der Minister, könnte der enormen Aufgabenfülle nicht Rechnung tragen. Sie selbst sagt, Grund für Ausscheiden aus der Justiz sei dieser Streit nicht gewesen. Also hier ihr Team aufzuspalten und die Power aufzuspalten.
Angenommen, es gäbe keine Verstrickungen der Politik, dann würde man natürlich von Seiten der Politik absolut wollen, hey, hier muss ganz genau hingeschaut werden. Hier müssen alle Beteiligten benannt werden. Wir wollen, dass jedes Blatt umgedreht und alles aufgedeckt wird. Außer natürlich, man ist selbst involviert. Dann versucht man, möglichst viele Steine in den Weg zu legen, Beweise wegkommen zu lassen, die Spur hinter sich zu reinigen und am besten auch noch ihre eigene Abteilung, die ja mit den Ermittlungen beauftragt ist, aufzulösen bzw. aufzuteilen. Also es ist, wie ich meine, schon recht offensichtlich, was hier läuft. Ich finde das so interessant, weil man sieht ja aktuell immer wieder, wie gegen manche Parteien hier geschossen wird. Selber stellt man sich als der Saubermann dar. Die anderen Parteien sind dann die, die hier dunkle Geschäfte machen. Wenn man dann aber sieht, wie die Parteien, die hier also echt an der Regierung sind, ja, also die SPD regiert ja jetzt mit Kanzler Olaf Scholz ganz oben an der Spitze. Ich weiß nicht, wie heißt dieser Spruch nochmal? Welcher, von wo aus stinkt der Fisch immer? Vom Kopf, glaube ich, ne? Es ist also schon sehr, 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 sehr krass, was hier abläuft, nach wie vor ohne Rücktritte, ob es jetzt gerade ein Robert Habeck ist, mit den ganzen Informationen zur Abschaltung der Atomkraftwerke, wäre vielleicht auch ein spannendes Thema aktuell, ne? Die ganzen Files, die ja rauskamen, dass er doch ganz anders beraten wurde, dass er wusste, dass man die Atomkraftwerke nicht hätte abschalten sollen in der aktuellen prekären Situation und sich dennoch dazu entschieden hat und die ganzen konträren Meinungen aus dem Weg geschoben hat, keinerlei Rücktritte bisher, dann sehen wir diese ganzen Skandale, die passieren, auch keinerlei Rücktritte. Ich finde das schon sehr krass, Kian. Also wenn du wenn du siehst, dass die Staatsanwältin sagt, ich schmeiße hin, ich will nicht mehr, ich habe die Schnauze voll und aus ihrem Beamtenstatus rausgeht und die schwache Justiz bemängelt, die auf Täter, ich zitiere, Täter mit viel Geld und Einfluss treffe und diesen unterlegen sei. Das ist schon sehr heftig.
Das ist absolut heftig. Wie ich auch gerade gesagt habe, dass dann da ein neuer, unerfahrener Staatsanwalt reinkommen soll, wenn diese Frau bereits seit 12 Jahren dem Ganzen möglichst effektiv auch auf den Grund geht, auch gegen ihren Willen, anstatt das in einem Ausmaß zu erweitern, in dem es tatsächlich nützlich und effektiv wäre, stellt einen dann die Frage auf, weil eigentlich sollten und braucht ja das Land mehr Beamte, die den Sachverhalt bei vor allem so komplexen Geweben und Strukturen wie Cum-Ex überhaupt verstehen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem gewesen, dass man es einfach lange Zeit nicht verstanden hat, zu wenig Leute hatte, die das so in dem Ausmaß verstehen und nachvollziehen können, vor allem wenn es um komplexe Finanzprodukte geht. Das ist gar nicht gut. Das ist das Gegenteil von dem, was du eigentlich bezwecken möchtest. Und zeigt eigentlich, in was für einem Zustand Deutschland ist.
Ja, ich denke, das ist definitiv der ganz springende Punkt, der Zustand, in dem es ist und dass es einfach keine Konsequenzen gibt für manche. Also man muss das ja mal so sehen. Wenn der kleine Mann, der normale Bürger, der kleine Mann, die kleine Frau, wenn die ein bisschen säumig sind mit ihren Zahlungen, dann gibt es Riesenprobleme. Dann kann das Finanzamt greift mit aller Härte durch. Dann gibt es da auch selten mehr Spielraum, sondern da muss einfach gezahlt werden. Das ist aber the backbone, also die Wirbelsäule Deutschlands, sind wir, die normalen Leute, ja, die Steuerzahler, der Mittelstand, der erodiert wird. Gleichzeitig sehen wir, dass die den echten Betrügern, also wirklich Banken, die Millionen, Multimillionen oder sogar Milliarden hinterzogen haben, wiederum erlassen, dass sie wenigstens nur ihre Steuern auf diese Beträge bezahlen. Ja? Und dass da geklüngelt wird bis in die allerhöchsten Ebenen der Macht hinein. Das zeigt ja wieder genau dieses Bild. Die Kleinen, die nimmt man sich, ja, die schnappt man sich und die Großen lässt man laufen. Das ist ja schon immer ein Vorwurf geworden. Und es zeigt auch für mich nur wieder, jeder Vorwurf an diesen Staat und der Verdruss, er ist absolut zu 100% verdient. Dieser Staat arbeitet jeden Tag unerlassen und hart daran, sich immer noch und noch und noch unbeliebter zu machen. Das ist schon mit solchen Sachen. Normalerweise müsste man hier vorgehen und härteste Strafen aussprechen, damit die Leute ein gewisses Gerechtigkeitsbewusstsein wieder haben. Ich würde sogar, selbst wenn ich zum Teil zu diesem Morast gehören würde und ich wäre ein Teil des Betruges, ja, ein Teil des Systems, da würde ich trotzdem sagen, gebt ihnen was zu fressen. Ja, schmeißt ihnen ein bisschen was hin, damit die Bürger ein Gefühl haben, dass es hier irgendwie noch Gerechtigkeit gibt. Aber selbst das wird ja nicht gemacht. Ja? Das Einzige, was gemacht wird, ist, sorry, ich kann mich ja nichts erinnern, ich kann mich ja nichts erinnern, ich kann mich ja nichts erinnern. Jeder weiß, was quasi Sache ist. Es gibt keinerlei Konsequenzen, keine Rücktritte. Dieses Unrechtsbewusstsein in diesem Land schwillt dadurch immer weiter an. Und wenn wir jetzt nur mal anschauen hier, was beispielsweise dem Banker Christian Olearius jetzt vorgeworfen wird, ja, nach wie vor Zentrum der Ermittlungen. Christian Olearius werden 13 Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung nach dem Modell Cum-Ex vorgeworfen. Olearius soll die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank abgesegnet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, maßgebliche Entscheidungen getroffen zu haben, die Steuerbetrug zur Folge hatten. Der Steuerschaden soll laut Staatsanwaltschaft bei rund 280 Millionen Euro liegen. Er bestreitet die Vorwürfe. Ja? Und das ist halt so der Punkt. Und diesem Unternehmen, das er geführt hat, dem wollten sie auch noch die Steuern erlassen. So, wie kommt man darauf?
Ich finde es auch ein bisschen ironisch an dieser Stelle, dass Deutschland ja oft Steueroasen oder andere Länder mit weniger Steuern kritisiert, wobei es so scheint, als würde man nicht mal wirklich vernünftig vor den eigenen Türen kehren. Es wurden nämlich beispielsweise, es gab Verurteilungen, jetzt nach ewigen Jahren, zum Beispiel wurde Steueranwalt und sogenannter Cum-Ex-Architekt Hanno Berger jetzt zu 8 Jahren Haft verurteilt, außerdem ein anderer Anwalt aus einer Großkanzlei Freshfields musste wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Also die Anwälte, nicht die Parteien, die es ausgeführt haben und davon profitiert haben und das Geld bekommen haben. Natürlich haben die Anwälte auch davon profitiert, aber die Banken werden hier nicht verurteilt, auch nicht die großen Banken. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was hier besteht. Und wie gesagt, das andere Hauptproblem, dass die meisten Leute gar nicht verstehen, was das eigentlich für ein Ausmaß ist. Das ist, wie gesagt, Geld, wenn man Steuerklasse 1 ist, fast die Hälfte seines Gehaltes Steuern abgibt und erwartet, dass damit Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Straßen gebaut werden, es am Ende aber in den Taschen von Bankern landet und der Staat dann da wenig unternimmt und irgendwie auch die Politiker nicht wirklich auf der Seite der Bürger spielen, sondern auf der Seite der Banker, dann ist das kein Zustand, den man so für gut heißen kann.
Ja, absolut. Und die Frau Brohr-Hilker, die übrigens international auch sehr, sehr geschätzt ist, muss man sagen, ne? Also das ist nicht nur, die ist nicht nur in Deutschland bekannt. Die ist ja auch zum Beispiel 2021 vom Magazin Bloomberg unter die 50 most influential people in der Kategorie Finance gewählt worden. Im selben Jahr wurde Brohr-Hilkers Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Sachen Cum-Ex mit dem Most Important Court Case of the Year Award des Magazins Global Investigations prämiert. Das heißt also, ausländische Finanznachrichten haben die Wichtigkeit dieser Sache erkannt und haben sie ausgezeichnet für ihre Arbeit, während sie gleichzeitig in Deutschland torpediert wird und man versucht, ihre Abteilung aufzulösen. Das finde ich ja immer noch das Allerkrasseste. Und wer jetzt irgendwie denkt, okay, das ist jetzt dann alles die SPD gewesen, die versucht hat, ihre Abteilung aufzulösen. Es ist also Klüngeln in einer Partei. Nee, das ist nicht richtig. Justizminister Benjamin Limbach, der ist von den Grünen, plante Brohilders Abteilung aufzuspalten und ihr einen weiteren Hauptabteilungsleiter zur Seite zu stellen. Das ist ja das, was du vorher gesagt hast. Eine einzelne Führungskraft zu der Minister könne der enormen Aufgabenfülle nicht Rechnung tragen, ja. Also er hatte damit quasi gesagt, sie kann das alleine nicht handeln, obwohl internationale Zeitungen hier ganz klar sagen, das ist eine absolute Topfrau gewesen, ja. Was man hier abschließend noch sagen kann, ist, oder was Frau Brohr-Hilker selber als Fazit zieht, sie sagt, die Politik habe 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Was getan werden muss, dazu sagt sie, mehr Personal in der Strafverfolgung und für eine bundesweite zentrale Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Ja, es ist schade, weil du eigentlich so kompetente Menschen dann doch in einer Position haben möchtest, in der sie auch wirklich etwas bewirken können. Das würde man zumindest denken. Sie ist jetzt zur NGO Finanzwende gewechselt, ist dort jetzt Geschäftsführerin. Und sie hat selber zu dem Ganzen gesagt, dass sie sich dort eher in der Situation sieht, nicht mehr einzelne Kranke zu behandeln, sondern in die Forschung zu gehen, um eine Therapie zu entwickeln, das Übel quasi an der Wurzel zu fassen. Das hat sie so gesagt. Ob das mit der Nichtregierungsorganisation Finanzwende eher möglich ist als Staatsanwältin, als Chefermittlerin in dem Fall, das ist hier die große Frage. Weil eigentlich wünscht man sich ja solche kompetente Menschen dann direkt in Positionen, in denen sie zumindest in irgendeiner Weise einen direkten Einfluss üben können auf die Situation. Was meinst du, Philipp?
Ja, definitiv. Und weißt du, in dieser WDR-Reportage können wir auch mal gerade einblenden hier.
Dass sie sich aus den Verfahren schlicht rauskaufen können. Das ist wirklich ungerecht und ist auch wichtige Gefahr, dass einfach die Allgemeinheit das Vertrauen in den Rechtsstaat verliert.
Ja, wenn du dir diesen Satz einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, und ich finde das schon auch ironisch und zynisch, ich muss es jetzt auch zynisch sagen, also die Aussage, das birgt auch die Gefahr, dass die Allgemeinheit das Vertrauen in den Rechtsstaat verliert. Sorry Leute, die meisten Menschen in diesem Land, die nicht völlig geistig umnachtet und gehirngewaschen sind, haben schon längst das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. Und damit hat Cum-Ex gar nichts zu tun. Jeden einzelnen Tag merkt man es. Kriminalität, Steuern, Finanzskandale noch und nöcher, keinerlei Konsequenzen. Vertrauen in den Rechtsstaat bedeutet immer, dass es für alle auf gleicher Ebene, ohne Unterschiede zu machen, Konsequenzen geben muss, wenn man sich richtig verhält, aber auch wenn man sich falsch verhält. Ja? Und wenn man sich richtig verhält, als Unternehmer beispielsweise versucht, hier Arbeitsplätze zu schaffen, versucht, hier was aufzubauen, dann wird einem das durch die überbordende Bürokratie in diesem Land massiv erschwert. Und wenn man sich daneben benimmt, je höher man gestellt ist, dann ist es oftmals so, dass es zwar angeklagt wird, das geistert ein bisschen durch die Medien, aber wir sehen am Ende, was passiert. Es passiert halt gar nichts. Ja. Je höher die Skandale innerhalb des politischen Systems sind, desto weniger passiert etwas. Und das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv erodiert in diesem Land.
Absolut. Das sehe ich genauso. Vor allem bei so einem gigantischen Skandal sagt man, gut, das ist jetzt nicht mehr möglich, aber es ist genauso wichtig, die Gelder erstens zurückzukriegen, die Verantwortlichen zu verklagen, öffentlich das Ganze auch zu machen, wer da wirklich verantwortlich war, nicht nur von den Seiten der Banken, wer das ausgeführt hat, sondern auch unter welchen Ministern das Ganze so passiert ist. Es gab ja etliche Finanzminister, wenn sich das über Jahrzehnte hingestreckt hat, wer hat wie viel Informationen bekommen, wer nicht, wer hat das wissentlich und willentlich dementsprechend dann so gestattet, weil da habe ich auch in ein paar Dokumentationen, die ich zu dem Thema gesehen habe, mitbekommen, dass sich die Banken dann zu einem gewissen Zeitpunkt, klar, wenn du das ausführst und es wird wissentlich gestattet, geduldet, dann das Gefühl haben, ah, das ist ja in Ordnung, ich kann es ja einfach weitermachen, dem Staat ist es egal. Und da muss man halt herausfinden, auf politischer Ebene, wo kam da der Support, wo kam da die Einflussnahme und auch dagegen klar vorgehen. Aber das passiert gefühlt nicht.
Kian, ich denke, wir haben das, wie ich meine, aber schreibt es gerne in die Kommentare mal rein. Sind wir zu harsch umgegangen? Ist das wieder eine zu allgemeine Kritik? Das wird ja gerne von den Medien gesagt. Hier, da wird einfach der Rundumschlag gemacht. Oder haben wir das korrekt aufgearbeitet und sprechen die Dinge und die Aussagen, beispielsweise die Oberstaatsanwältin, sprechen die eigentlich eine klare Sprache? Ja, auch gerne mal ein Feedback von euch. Es wird ja immer gesagt, ja, da wird dann auf manchen Parteien oder der Olaf Scholz oder so, ja, aber sorry, wenn ich halt 20 Mal irgendwo mit meiner Hand in fremden Taschen erwischt werde und dann kommt einer und sagt, hey, du bist aber mit deiner Hand ständig in fremden Taschen, weiß ich nicht, ob man dann sagen kann, hey, ich will nicht die dauerhafte Kritik von dir hören, hör auf damit. Ja, sondern dann sollte das angesprochen werden. Und wir sprechen solche Dinge in diesem Podcast an. Gebt uns also gerne mal ein Feedback, ob ihr das gut findet, ob ihr dieses Thema gut aufgearbeitet findet. Ich finde, wir haben es heute mal ganz gut aufgearbeitet und einfach mal aufzuzeigen, was hier eigentlich los ist und wie teilweise von Seiten der Justiz vorgegangen wird, wenn die Betrugsskandale eben in der Magnitude sehr, sehr groß werden. Ich würde sagen, je kleiner sie sind, und der Täter wird gefasst, dann gibt es oftmals empfindliche Strafen. Wenn es aber wirklich groß ist, wenn es darum geht, dass in die Staatskasse gegriffen wurde, dann wird eben oftmals wenig bis gar nichts gemacht. Ja? Und ich finde, das muss sich definitiv ändern. Und das wird sich nur ändern, wenn man es offen anspricht.
Genau, Freunde, lasst uns in den Kommentaren mal wissen, auch inwiefern ihr überhaupt diesen Skandal mitbekommen habt, verstanden habt, worum es geht, weil viele haben nicht verstanden, worum es geht, es gar nicht so richtig mitbekommen, obwohl es der größte Steuerbetrug und damit auch der größte Wirtschaftsskandal in Deutschland vom Ausmaß her gewesen ist. Das war's vom Podcast. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, montags, freitags. Bis dahin. Ciao.